Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostsee-Zeitung und Hemsö.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Große Hofpause, dem Schulpodcast der Ostsee-Zeitung, gefördert von Hemsö, dem schwedischen Spezialisten für die Planung, Bau und Errichtung von Schulen. Heute mein Gast Kai Schewinski, gefühlt seit 100 Jahren Landeselternratsvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern. Wir werden über seine Schulzeit sprechen, ganz klar, darum geht es in der großen Hofpause. Über die Zeit 89-90, die sehr spannend war, da war er Soldat. Und natürlich auch über die letzten Jahre als Landeselternratsvorsitzender mit vielen, vielen Herausforderungen, wie man heute neudeutsch sagt. Man könnte auch von Problemen sprechen. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Gerd, ich grüße dich auch und freue mich, dass ich heute hier in dieser großen Hofpause mal dein Gast sein darf. Danke dafür.
Wenn du jetzt an deine Schulzeit zurückdenkst, die ist ja anders gewesen. Wir sind ungefähr ein Jahrgang. Ich bin allerdings nicht in Rostock groß geworden. Ich bin in einer Kleinstadt oder eigentlich eher auf dem Dorf groß geworden. Du bist in einer bekannten, größeren Stadt groß geworden. Wie war die Zeit in deiner Jugend? Wie war deine Schulzeit?
Also wenn ich an meine Schulzeit denke, dann denke ich in allererster Linie an klare Strukturen, die wir hatten. Wie zum Beispiel, dass wir Mittwochnachmittag immer Freundschaftspionierrat hatten oder Pionierrat hatten. Also Strukturen, die dort vorgegeben waren. Meine Schulzeit war geprägt durch viel Sport. Ich habe sehr früh angefangen, Leistungssport zu machen. Im Trainingszentrum hier in Rostock von Montag bis Freitag hatte ich zu unterschiedlichen Zeiten jeden Tag Training. Was mich da auch besonders in Erinnerung geblieben ist, dass ich immer 18.30 Uhr bis 20 Uhr bei der Jugend mittrainiert habe, obwohl ich damals 10 war, also mit 14-Jährigen. Das lag auch schon in einer damaligen guten körperlichen Entwicklung, die ich hatte, gemeinsam mit meinem Bruder. Und wir dann relativ früh schon bei der Jugend mittrainiert hatten. Und und das war die Zeit hier in Rostock. Aber auch doch an soziale Spannungen, die wir hier hatten im innerstädtischen Bereich, wo es also auch Jugendgruppen gab, ähnlich wie es heute ist, die sich nicht so grün waren. Und wo es auch ab und zu mal eins auf eine Mütze gab. Aber das wurde alles noch auf anderen Ebenen gemacht. Aber das war so die Zeit, an die ich jetzt hier gedacht habe. Woran ich auch natürlich denke, ist an den Platz, an Hermann-Dunker-Platz, wo immer die Westautos gestanden haben, weil sie im Warnow-Hotel abgebracht worden und wir immer hingegangen sind und die Aufkleber abgezogen haben, weil wir die gesammelt haben. Da kann ich mich auch noch einmal ganz gut erinnern.
Du hast aber nicht im Mercedes-Stern abgebrochen.
Nee, das war ja kein Aufkleber, das war ein bisschen doof. Nein, wir haben tatsächlich total auf die Aufkleber gestanden und waren immer ganz froh, vor allem wenn Reisebusse da waren. Die Schweden waren immer recht gute Opfer, weil die sehr viele Aufkleber drauf hatten und das war immer ganz lustig.
Das ist natürlich nochmal eine besondere Geschichte, die vielleicht gerade jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt nicht nachvollziehen können. Weil wir hatten natürlich auch Bock eben auf solche Dinge. Alles, was aus dem Westen war, hatte schon so einen Heiligkeitsstatus, egal was es war. Aber gucken wir mal in die Schule. Gab es da mal eine Situation, wir wollen mal in die Schule gehen? Ich kann mich an eine Situation erinnern, da kam ein Mitschüler, der eben auch viel Westverwandtschaft hatte, mit einem T-Shirt in die Schule, Polizei Hamburg. Kam jetzt auch nicht so gut an, gab es richtig Ärger, war so Anfang der 80er Jahre. Klassiker sind ja auch diese Plastiktüten gewesen von Aldi, Lidl, was auch immer. Marlboro war sicherlich, da war mal der Held mit. Die wurden ganz teuer gehandelt für viele Ostmark, wenn man so eine Tüte hatte. Aber kannst du dich da an etwas erinnern?
Naja, wir hatten natürlich auch in unserem Schulumfeld Kinder, die eine starke Westverwandtschaft hatten, dadurch aufgefallen sind, dass sie zum Beispiel auch schon damals Markenklamotten wie zum Beispiel Levi's getragen haben oder Wrangler. Oder auch die berühmten Adidas-Turnschuhe, die dann ja auch immer sehr begehrt waren. Ich bin ja in der 14. Polytechnische Oberschule Karl-Liebknecht gegangen, die jetzige Waldorfschule in der Feldstraße. Also die Schule gibt es heute noch. Übrigens auch den Bau gibt es heute noch. Also das ist immer hochinteressant, dass es so war. Ja, also das war tatsächlich bei uns auch immer ein Thema. Für uns als Sportler war aber es hauptsächlich immer alles, was so mit Sportausrüstung zu tun hatte. Also da waren wir natürlich auch mal ganz scharf drauf, dass wir nicht unbedingt die Germania-Anzüge oder die ASV-Anzüge anziehen mussten, sondern auch mal was hatten, was aus dem anderen Teil von Deutschland kam. Also das gab es tatsächlich auch.
Wo es heute genau umgekehrt ist, diese ASV-Anzüge sind heiß begehrt. Ich glaube, die werden sogar heute nachproduziert und haben so einen Kultcharakter.
Ich habe meinen sogar noch vom ASK in Frankfurt-Oder, wo ich dann ja auch ein paar Jahre war. Die habe ich aufgehoben und das kann ich also durchaus bestätigen, dass es so ist, ja.
Daran würde ich dich gern mal sehen.
Ja, das wird nichts mehr. Also ich glaube, da müsste ich doch deutlich was tun, aber vielleicht wird das ja immer eine Challenge.
Okay, lass uns nochmal zurückgehen in die Schule. Schule ist ja so eine Geschichte, und wir wollen jetzt nicht nur politisch immer drauf gucken, aber kannst du dich auch an Lehrerinnen und Lehrer erinnern, die dir besonders was fürs Leben mitgegeben haben? Darüber wollen wir uns ja hier in der Hofpause auch immer unterhalten.
Ja, also ich glaube, dass viele der Lehrer, also ich das große Glück hatte, mit Lehrern es zu tun zu haben, die wirklich einer Berufung gefolgt sind und die in ihrem Job aufgegangen sind. Sie waren für mich sehr prägend. Sie haben mir Strukturen gegeben und sie haben uns auch immer wieder eingefangen. Sie haben aber auch Verständnis dafür gehabt, weil das war halt gesellschaftlich so, dass wenn man stark sich sportlich engagiert und wenn man auch einen gewissen Status im Sport hat, dass man auch die Möglichkeit hatte, das immer auszuüben. Also sie wussten zum Beispiel, dass wir dienstags und donnerstags selten vor 22 Uhr zu Hause waren, auch wenn wir erst 5. oder 6., 7. Klasse waren. Deswegen wurde man nicht bevorzugt, aber darauf wurde Rücksicht genommen. Auch, dass wir am Wochenende eben zu Wettkämpfen unterwegs waren. Das war eine Selbstverständlichkeit, weil die halbe Klasse war irgendwo zu Wettkämpfen unterwegs. Das waren nicht nur Einzelne, sondern das war eigentlich die Mehrheit. Und dadurch, dass das gesellschaftlich grundsätzlich gefördert wurde und auch wahrgenommen wurde und auch respektiert wurde, war es ein bisschen einfacher.
Ich will dich nie unterbrechen, bloß eine Ergänzung. Das eine darf man nicht vergessen, das werden jüngere Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Es war ja auch noch am Samstag Unterricht.
Selbstverständlich, wir hatten also Samstag auch noch normal Unterricht bis 11.30 Uhr, 4 bis 5 Stunden, also 4 Stunden in der Regel, 5 Stunden waren die Ausnahme. Aber das war tatsächlich so, dass man das gemacht hat und danach ging es dann in der Regel mit dem Trabi irgendwo im Bezirk oder in einen anderen Bezirk und dann ist man dahin gefahren. Und ich weiß noch, also Rostock, Berlin mit dem Trabant, das war schon eine Halbtagesreise. Das war schon so, dass es dann so war. Ja, ja.
Das war dann schon Kinder- und Jugendsportler, ja, dann war man schon, oder waren das so Wettkämpfe zwischen Clubs? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder Vereinen, Clubs waren es ja weniger, waren ja Vereine.
Das Leistungssportsystem der DDR war in den 15 einzelnen Bezirken aufgeteilt. Da gab es Trainingszentren und es gab ein ziemlich engmaschiges Sichtungssystem. Und die Bezirke und die Sportvereine waren gewissen Clubs zugeordnet, Sportclubs, wo man dann hingegangen ist. Es gab im Judo 3 große Sportclubs in der DDR. Das war SC Dynamo Hoppegarten, der ASK Vorwärts Frankfurt oder und der Sportclub Leipzig, SCR Leipzig. Zum Beispiel alle, die in einer Armeesportvereinigung über den Sportanzug, haben wir uns ja gerade unterhalten, tätig waren, sind grundsätzlich, egal wo sie in der DDR waren, nach Frankfurt-Oder gekommen. Alle, die bei einem Polizeisportverein, also einer Dynamo-Sportvereinigung waren, sind automatisch nach Hoppegarten gekommen. Und alle anderen, wie zum Beispiel SG Traktor Vorwärts, was weiß ich, Trin Willershagen, die sind in der Regel dann nach Leipzig gekommen. Und wir sind in diesem Sichtungssystem durch die ganze DDR gefahren, haben uns mit allen getroffen, haben verschiedene Turniere gemacht, die eine gewisse Wertigkeit hatten und sind dann im Prinzip ausgewählt worden und waren eigentlich immer auch gut unterwegs. Also wir waren eigentlich jedes Wochenende bei irgendwelchen größeren Turnieren. Und größere Turniere bedeuten, dass sich dort die Elite des Jahrganges der DDR eigentlich getroffen hat. Also es war nicht nur so, dass es nur aus Rostock oder aus dem Bezirk Rostock die Sportler waren, sondern da war eigentlich schon immer alles irgendwo vertreten, was auch in der DDR so Rang und Namen hatte.
Gibt es da heute noch Kontakte zu einzelnen Sportlern?
Im September feiert der Sportclub Frankfurt-Oder sein 70-jähriges Bestehen. Mein Trainer Manfred Sinnhöfer, einer der für mich prägendsten Persönlichkeiten in meinem Leben nach meinen Eltern, ist jetzt 80 Jahre alt, hat immer noch Judo gemacht, ist Seniorenweltmeister, den gibt es noch. Darüber den Kontakt auch zu ganz vielen Sportlern, die damals nicht zum Sportclub gegangen sind, habe ich den Kontakt. Aber auch zu allen, mit denen ich zum Beispiel auf der Sportschule direkt war, gibt es einen ganz engen Kontakt. Und im September zum 70. Geburtstag werden wir uns hoffentlich, also alle, die noch leben, wiedersehen. Und die bekanntesten, Henry Maske, Axel Schulz, Ronny Welle, Olympiasieger im Gewichtheben, das sind so, ich sag mal, so die Sterne, die dort dann auch definitiv sein werden. Man wird sich wiedersehen und das wird in Frankfurt-Oder sehr zelebriert, auch von der Stadt extrem unterstützt, diese Alumni-Arbeit, weil das für die Stadt Frankfurt-Oder nach wie vor ein Aushängezeichen ist, dass so viele Supersportler vor und nach der Wende eben aus dieser Stadt kommen, die ja relativ klein ist, 90.000 Einwohner, ungefähr vergleichbar mit Schwerin. Und die unterstützen das sehr und das ist auch eine gute Sache, wenn man sich dann immer mal wieder trifft. Übrigens ist da 1996 bei dem Treffen die Idee mit dem Sumo gekommen, wo mein Bruder ja dann Sumo-Weltmeister wurde, wo alle ehemaligen Halbschwer- und Schwergewichtler im Judo mal von angesprochen worden sind, ob sie nicht Lust haben, Sumo zu machen. Und das ist natürlich auch immer so eine Art Netzwerktreffen, würde man heute sagen, um mal zu sehen, wie man ist und was man so im Endeffekt macht.
Ja, vielleicht zur Ergänzung, Kais Bruder, du kannst ja selber zwei Sätze sagen, der ist ja dein Bruder ist relativ bekannt, der hat auch als im Schauspielbereich unterwegs gewesen, Sumo hat er gemacht, also ist auch noch als Schauspieler regelmäßig aktiv. Da sag selber ein paar Sätze.
Ja, also er hat gerade letzte Woche wieder eine Netflix-Serie abgedreht. Also er ist als Schauspieler immer noch unterwegs. Er war letzte Woche 4-5 Tage in Frankfurt am Main und hat dort für Netflix eine Serie gemacht. Hat eigentlich mit allen großen Schauspielern hier in der Bundesrepublik schon mal irgendwas zusammen zu tun gehabt, war mehrfach bei Wetten, dass. Kommt natürlich dadurch, dass er im Jahr 2000 der erste nicht-japanische Sumo-Weltmeister wurde. Ja, und darüber natürlich eine überregionale Bekanntheit erhalten hat. Heute ist er im Ehrenamt der Präsident von den Rostock Griffins, von dem Footballverein hier. Und ja, und ist da eigentlich noch ganz gut unterwegs.
Hattest du auch überlegt, nochmal aktiv zu werden? Also wenn du jetzt hörst, also 96, es hört sich so an, als wärst du auch angesprochen worden nochmal.
Ja, also die haben tatsächlich, also habe ich ja gesagt, alle Halbschwer- und Schwergewichter, die damals da waren, sind dort angesprochen worden. Ich hatte nur die Zeit nicht. Also ich war ja damals schon in meiner Selbstständigkeit mit den Tankstellen so eingebunden. Ich hatte 96 die zweite Tankstelle gerade im Bau. Und das hat mich eigentlich zu 100% meiner Zeit eingebunden, sodass ich nicht die Zeit hatte, so wie mein Bruder durch die ganze Welt zu reisen. Die waren ja in Japan, in Amerika, die sind überall gewesen. Da gab es eine Weltliga. Die haben auf allen Kontinenten, und wenn ich sage alle Kontinente, dann ist das wirklich in allen Kontinenten, bis auf die Antarktis, sind die gewesen und haben irgendwelche Wettkämpfe gemacht. Das hat natürlich extrem viel Zeit gekostet. Er war 5-6 Mal im Jahr in Japan zum Trainingslager zum Beispiel. Die haben die World Games in Peking gemacht. Sumo sollte ja aber olympisch werden, weil Osaka sich 2008 für die Olympischen Spiele beworben hat. Deswegen auch dieser Auftritt, dass man Sumo-Leute gesucht hat. Man braucht nationale Verbände. Der Sumo-Verband in Japan ist unglaublich reich. Und hat darüber versucht, diese nationalen Verbände zu etablieren, um dann auch olympisch zu werden. Hat nicht ganz geklappt, aber war für die, die es gemacht haben, eine coole Zeit. Hm.
Kommen wir wieder zurück zu dir. Ich würde noch mal ganz kurz in die Schulzeit zurückgehen. Du hast schon gesagt, dein Trainer war prägend. Du bist dann ja aus Rostock weg und bist nach Frankfurt-Oder. Das haben wir auch schon erfahren. Gab es da jetzt neben den Trainern auch Lehrerinnen und Lehrer, die dich besonders inspiriert haben, wo du sagst, bei dem habe ich richtig was gelernt, der hat mir was mitgegeben fürs Leben? Oder gab es auch einen, wo du sagst, Gott sei Dank, diesen Menschen muss ich nie wiedersehen?
Den gab es vielleicht auch, aber ich erinnere mich nicht mehr an ihn. Also ist ja alles richtig gewesen. Nein, meine Klassenlehrerin Frau Mehlberg ist für mich extrem in Erinnerung geblieben, auch prägend gewesen, weil sie mir mal irgendwann einen Satz gesagt hat, der sich bei mir eingebrannt hat. Ich habe sie mal auf dem Flur zur Rede gestellt und habe sie gefragt, warum sie bei mir immer einen anderen Maßstab ansetzt als bei anderen Schülern. So kam mir das immer vor, als wenn sie mich auf den Kicker hat. Und da hat sie zu mir damals gesagt, Kai, das hat damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass du irgendwann mal im Leben eine leitende Position haben willst und wenn eine leitende Position hat, muss ich immer besonders anstrengen. Und deswegen muss ich dich da immer hinbringen und deswegen hast du das auch. Da hat sie in gewisser Weise auch recht gehabt. Ich wollte dann so ein bisschen unterm Radar laufen, hat aber nicht geklappt, weil sie mich immer wieder schön vorgeholt hat. Aber das ist bei mir tatsächlich hängen geblieben, dass wenn man Verantwortung übernimmt, das macht man in leitenden Positionen, dass man ja auch gerecht werden muss. Und dazu gehört es auch, diesen Erkenntnisweg zu gehen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Wir haben ja schon gehört, du hast Tankstellen dann aufgebaut hier in MV. Da gab es ja auch wenig zu der Zeit, aber da kommen wir gleich zu. Du musstest aber dann die Sportschule aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Was war da passiert und wie ging es mit dir weiter?
Naja, die Knie waren kaputt. Es ging nicht mehr. Man hat festgestellt, dass dass ich einen chronischen Knieschaden bekommen habe, der nicht mehr reparabel war. Und ich bin dann mehr oder weniger von heute auf morgen, man nannte das, zurückdelegiert worden hier nach Rostock. Und bin dann, weil ich zu dem Zeitpunkt auch Sportkader war, also im Leistungsbereich unterwegs war, vorgesehen für höhere Aufgaben, hatte ich auch einen schwierigen Wissensstand, was die Schule betraf. Also wir sind auf vielen Lehrgängen gewesen, in Lindow, auf dem Rabenberg, haben dort punktuell Schulunterricht gehabt. Also ich kürze es einfach ab. Ich bin in die 11. Klasse gekommen und habe teilweise in manchen Fächern nur einen Wissensstand Mitte 9. Klasse gehabt oder vielleicht gerade Ende 9., Anfang 10. Klasse. Und das war eine große Herausforderung, auf der einen Seite für mich damit klarzukommen, aber auf der anderen Seite auch für die Lehrer, mit denen ich dann das hier in Rostock im jetzigen ESG, damalige erste ÖSNC mal zu tun bekommen habe, die dann also einen sehr selbstbewussten Leistungssportler mit kurzen Haaren und Berliner Akzent hier in Rostock dann ertragen mussten. Und da bin ich 2 Jahre lang durch eine relativ für mich sehr schwierige Zeit gegangen zum Abitur.
Das war dann, du hast 88 Abitur gemacht?
Ich habe 1988 Abitur gemacht, genau.
Also kurz vor der Friedlichen Revolution. Und da hat es ja hier auch schon gebrodelt so ein bisschen. Ne? In Rostock war ja doch immer ein bisschen anders. Also in der Jugendszene, du hast schon von Gruppen gesprochen etc. Es war hier schon ein bisschen, die Leute waren schon ein bisschen anders unterwegs als vielleicht in der Provinz.
Also wir hatten einen Staatsbürgerkundelehrer, der hieß Krüger.
Und sehr originell.
Ja, und der war unglaublich progressiv. Was für einen Staatsbürgerkundelehrer eigentlich sehr ungewöhnlich war. Der hat nämlich den Sputnik zugelassen. Der hat uns aus dem Sputnik vorgelesen. Thema Glasnost. Durch Gorbatschow, den damaligen ersten Sekretär der KPDSU oder Chef der Sowjetunion für die jungen Zuhörer. Der hat sich dem Westen geöffnet. Da gab es eine Broschüre, ein Journal, das nannte sich Sputnik. Und da wurde dann zum Beispiel diese Glasnost, diese Öffnungsgedanken aus der Sowjetunion auch in die DDR getragen. Da waren die
Führung, wurde verboten dann die
Zeitung. Der wurde sogar verboten und der hat das zum Beispiel bei uns gemacht. Und ich bin mit Britta Schnauer zusammen in einer Klasse gewesen. Der Vater war Pastor hier in Rostock. Das war schon immer ganz interessant, wie dann auch teilweise mit den Jugendlichen umgegangen wurde in dem Zusammenhang. Also wie man das auch geguckt hat, was für eine Familie steht dahinter. Ist sie eben parteigebunden, ist sie nicht parteigebunden oder sind sie in irgendeiner Art und Weise anders unterwegs? Und das war teilweise schon befremdlich.
Ja, das kenne ich auch. Ich hab eine ähnliche Erfahrung, obwohl ich bin jetzt hier nicht Gast. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich war auf einer Spezialschule für Musik. Ich habe zwar auch Sport gemacht, aber habe mich dann für Musik entschieden, habe auch nochmal später 2 Semester erfolglos sowohl Musik als auch Sport Lehramt studiert. Worauf wollte ich hinaus? Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, weil ich selber von der Spezialschule dann gegangen bin. Ich bin mit der Stimme sehr krank geworden, bin an meine alte Dorfschule zurück, aber genau das Gleiche. Durch diese Chorauftritte und Einzelunterricht, Musik etc. Wir hatten zum Beispiel einen verkürzten Chemie-, Physik- und Biologieunterricht. Und ich bin Abitur, ich habe nichts verstanden. Ich wusste nicht, wovon die reden.
Also, weil wir hier Hofpause haben, ich habe meine erste Englischstunde im ISG bei meiner Englischlehrerin Frau Gatzke. Die hat was erzählt und hat dummerweise, also hat sich vorgestellt und hat gesagt, was sie von uns erwartet und so. Und hat dummerweise mich ausgewählt, das zu übersetzen. Und ich habe nichts verstanden. Das Einzige, was ich schon immer gut konnte, war quatschen. Also habe ich mir irgendwas ausgedacht. Die arme Frau war natürlich voll der Meinung, dass ich sie veräppeln will. Sie hat gar nicht verstanden, dass ich eigentlich völlig verunsichert war und gar nicht wusste, was ich sagen soll. Das hat unser weiteres Zusammenleben die nächsten 2 Jahre ziemlich geprägt.
Das sind Dinge und natürlich auch die Zeit 89. Da war, hab ein Jahr später Abitur gemacht. Ich bin genau, habe in diesem 89-90 Abitur gemacht, wo ja bis dazu, dass Lehrerinnen und Lehrer bei uns dann gar nicht mehr bis zum Ende des Schuljahres da waren. Also die dann schon gegangen sind oder eben belastet waren, andere dann komplett ihre Meinung geändert haben. Aber, und das ist auch eine Sache, die manchmal sehr holzschnittsartig auch rüberkommt. Na klar, gab es totale Holzköpfe unter den Lehrern, verbohrte Typen, aber es gab eben auch Leute, die Klartext geredet haben mit den Schülern und die auch unabhängig sogar von der Parteizugehörigkeit eine ehrliche Haut waren. Oder sind ja heute auch noch, sind ja nicht alle gestorben. Und dann gab und genauso umgekehrt, ja. Also das ist sicherlich eine Sache, die man manchmal so aus der Ferne, sage ich jetzt mal, auch vielleicht, wenn ich mit Leuten aus dem Westen spreche, die das nicht nachvollziehen können. Die haben sehr schwarz-weiß geprägte Bilder über die DDR und das Leben hier. Aber es gab eben nicht nur schwarz und weiß, es gab eben auch grau.
Definitiv.
Leider sehr viel grau. Du hast das Abitur dann geschafft und dann kam ja, wie gesagt, diese Veränderung Du hattest ja sicherlich einen Plan. Du musstest erstmal zur Armee.
Also, man hat mir in dieser Schule sehr schnell sehr klar gemacht, dass nur wenn ich einen gefestigten Klassenstandpunkt habe, ich überhaupt die Chance auf eine vernünftige Zukunft habe in diesem Land. Und da habe ich ein paar Probleme mit gehabt. Das hat dann dazu geführt, dass man mir das sogar auf meinem Zeugnis in der 12. Klasse geschrieben hat, dass ich eben keinen gefestigten Standpunkt habe. Damit war ich eigentlich für jedes Studium in der DDR erstmal auf dem direkten Weg nicht, das war nicht möglich, so dass ich nach dem Abitur Einzelhandelskaufmann beim Konsum gelernt habe. Dann bin ich am 1. November 89 zur NVA eingezogen worden, sind wir da mit, wir sollten 500 Mann da sein, von den 500 Mann waren ungefähr 150 da, der Rest war mittlerweile schon abgehauen, haben uns vorne an der Stadthalle getroffen und dann bin ich zum Denholm gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht, bin dann hier nach Rostock, wieder über den Sport Kontakte gab, die mich hier als Trainer haben wollten, habe dann die gesamte Wendezeit mit neuen Forum und so weiter hier in Rostock als Rostocker Matrose, Grundwehrdienstleistender, eben erlebt, bin aber noch mit 18 Monaten gezogen worden.
Du bist aus der Bundeswehr gekommen fast.
Nee, ich bin vorher raus gewesen. Also ich bin dann im Juli 90 entlassen worden. Aber ich bin, weil das schon immer irgendwie, ich habe immer schon den Rat dazu gehabt, ich bin Soldatensprecher geworden im Kommando der Volksmarine, da gewählt worden und habe mich dann mit den ganzen Offizieren auseinandergesetzt, weil wir dann ja ganz starke demokratische Strukturen auf einmal hatten. Ich werde auch nie vergessen, wo Rainer Eppelmann, der damalige Verteidigungsminister, das war ein Pastor, mit dem Hubschrauber aus Berlin kam und der sah aus wie Wladimir Iljitsch Lenin. Also jeder, der, also wir haben uns wirklich gedacht, wir sind irgendwo jetzt in der Zeitreise drin. Also das war auch eine sehr spannende, aber auch eine sehr aufregende Zeit. Also wir als 19-Jährige mit scharfer Munition vergattert, also in einer Art und Weise verpflichtet, Objekte zu schützen und dann steht das neue Forum vor dir, also Leute, die du teilweise kennst, die dann rein wollen und du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, das war für mich auch prägend aus meinem weiteren Leben, also diese Situation, so dass ich weiß, dass Waffen und Gewalt und Krieg, also das möchte ich nicht wieder in irgendeiner Art und Weise erleben müssen, zum Glück ist es bei uns ja alles sehr glimpflich abgegangen, aber da gab es auch mal eine Zeit, wo wir wirklich gedacht haben, bleibt das so oder bleibt das nicht so? Also ich kann nur alle sagen, die der Meinung sind, Krieg ist wirklich eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Macht das bitte aber nur unter euch aus, aber lasst die normalen Menschen raus, weil das nicht so besonders toll ist. Dann nach der und während dieser Zeit habe ich dann mal bei einer Veranstaltung ein Vorstandsmitglied einer Gesellschaft aus dem Westen kennengelernt, der mich dann direkt zu dieser Gesellschaft geführt hat und gesagt, ich soll in Mannheim studieren, bin dann mit einem aus Schwerin 1990 der erste Student aus dem Osten in Mannheim gewesen, habe da BWL studiert. Und so ist das dann mehr oder weniger gekommen, dass der Weg dann so weiterging, sage ich mal. Also wie das manchmal so ist im Leben.
Ja, du hast dann sozusagen heute, würde man sagen, Gründin, warst du Gründer, hast eine Tankstelle aufgemacht. Wie gesagt, das kann man vielleicht auch gar nicht nachvollziehen. Es gab früher, ich weiß gar nicht, wie viele Tankstellen gab es in Rostock früher?
Also Warte. 1, 2, 4, 5.
Ja, also und hier haben schon, ja, früher auch schon über 200.000 Menschen gewohnt, 5 Tankstellen, kann man sich mal ungefähr vorstellen. Also es gab eigentlich kein vernünftiges Tankstellennetz für das, was dann nämlich kam, dass sich alle Menschen ein Auto kauften. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so lange drauf. Du hast ja noch eine zweite aufgemacht, warst sehr aktiv. Und ich möchte ganz, und das habe ich am Anfang schon gesagt, so ein bisschen, das meinte ich nicht despektierlich, sondern du hast eben dann sehr lange oder dich die letzten Jahre sehr stark in die Arbeit des Landeselternrates eingebracht. Und damit hast du natürlich auch nicht gerechnet, was dann 2020 passierte mit den Schulschließungen. Aber wenn du jetzt mal zurückblickst, was waren die größten Herausforderungen in der Zeit?
Das muss man ein bisschen trennen. Also einmal die Herausforderung war, den Landeselternrat in sich zu einen und die verschiedenen berechtigten Strömungen von Ansichten, die Eltern haben, die nämlich alle durch ihre eigene Lebenserfahrung geprägt sind, so zusammenzubringen, dass man mit einheitlichen, möglichst einheitlichen Meinungen nach außen geht. Da wir aber in einem Land leben, was nicht nur unglaublich schön ist aufgrund seiner ländlichen und strukturellen Ausbreitung der unterschiedlichen Natur, die wir haben, sondern auch gleichzeitig Riesenherausforderungen sind, weil jeder im ländlichen Bereich extrem Herausforderungen hat, Teilhabe für seine Kinder zu ermöglichen. Bildung ist nämlich mehr als Kinder morgens in die Schule zu schicken und nachmittags wieder abzuholen. Bildung ist auch Teilhabe an gesellschaftlichen Umgängen, an gesellschaftlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Sportvereine, Arbeitsgemeinschaften oder andere Interessengemeinschaften. Da kann man sich vorstellen, dass einer, der auf dem Land wohnt, wo eben kein Bus zu jeder Zeit fährt, andere Herausforderungen hat, wie jemand, der in Rostock oder in Schwerin oder in Brandenburg ist, wo es ein relativ gut ausgebauter Nahverkehr ist, der auch in der normalen Zeit, wenn Kinder unterwegs sind, jederzeit es ermöglicht, dass die Kinder diese Teilhabe ermöglicht wird. Und das waren die großen Herausforderungen, die wir hatten. Dann 2019, dass die bis dato letzte Änderung des Schulgesetzes, die aus unserer Sicht schwierig waren, weil man extrem viel Arbeit reingesteckt hat, aber nicht gehört wurde. Darauf habe ich dann ja das Bündnis für gute Schule initiiert. Also da sind neben dem Landes- und Landesschülerrat und dem Landeselternrat auch alle wichtigen Player, was Bildung betrifft, im ganzen Land vereint. Alle Gewerkschaften, die mit Schule zu tun haben, alle Lehrervereinigungen, die es da gibt, von der Grundschule bis zum Gymnasium, die Schulsozialarbeiter, also alles ist dort mit drin. Da haben wir es immerhin geschafft, dass das Schulgesetz angepasst wurde und dieses Bündnis war in der Corona-Phase, das habe ich der damaligen Bildungsministerin, das war Bettina Martin, gesagt, wo sie Bildungsministerin wurde, das war 2019 vor der Corona-Krise und sie so ein bisschen Bammel vor dem Bündnis hat, habe ich gesagt, dieses Bündnis wird für dieses Land nochmal ganz wichtig sein und 2020, als die Corona-Krise kam, war es so, dass dieses Bündnis, was in der Bundesrepublik bis jetzt auch nur einmalig da ist, wirklich ein Glücksfall, weil es ganz kurze Entscheidungs- und Gesprächsebenen gab mit allen Beteiligten. Und das hat die Politik damals gut verstanden. Wir sind gerade was 2020 betraf gut informiert worden, die ganze Zeit eigentlich immer gut informiert worden. Und das war eigentlich ein großer Vorteil, den wir in der damaligen Zeit hatten. Das muss man schon so sagen.
Ja, ich kann mich an ein Gespräch erinnern. Darf ich das erzählen? Doch, ich mache das einfach, ist egal. Wir haben hier, glaube ich, auch über Corona, es muss auch 21 oder so, da haben wir uns ja auch kennengelernt, also da in dem Kontext auch 2020, kennengelernt. Ne? Und dann hat die Ministerin erstmal hier angerufen und hat dich gefragt, was sie machen soll. Das lassen wir, das schneide ich auch nicht raus. Liebe Grüße an Frau Martin. So, ja, aber das ist ja auch gut, natürlich zu fragen, was denken Sie, Herr Schawinski, was wollen die Eltern, dass man das mitbeachtet. Denn wir haben ja auch gesehen, welche, und das, damit haben wir ja heute auch zu kämpfen, welche extreme Politikverdrossenheit diese Zeit, Schulschließung etc. ja auch mit sich gezogen hat.
Naja, man darf auch eins nicht vergessen. 2020 gab es eine Situation, die wir alle nicht kannten. Aus der Retrospektive von jetzt ist es natürlich ganz einfach zu sagen, das ist falsch und das ist richtig gewesen. Damals wusste es keiner. Was wir aber wissen, ist, dass Schule ein besonderer Ort in der Gesellschaft ist, weil wir unsere Kinder in die Obhut des Staates geben. Und deswegen hat natürlich auch der Staat in Form aller Beteiligten ein größtes Interesse daran, den Austausch mit den Eltern zu haben, weil wir eben das für eine ziemlich begrenzte Zeit dem Staat überlassen, nämlich Schulanfang bis Schulende unsere Kinder in die Obhut zu nehmen. Und deswegen ist es ein besonders geschützter Bereich. Und alle, die da drin zu tun haben, haben eine unglaubliche Verantwortung. Und da muss man auch nochmal sagen, dass alle Lehrer und alle an Schule Beteiligten in jeglicher Art und Weise einen unglaublich tollen Job gemacht haben in der Zeit, um das überhaupt zu ermöglichen. Ich weiß nicht, ob noch viele sich daran erinnern, weil das Kurzzeitgedächtnis heutzutage in der Gesellschaft ja auch sehr ausgeprägt ist. Wir hatten tatsächlich Lehrer, die aufgrund der fehlenden Infrastruktur in der Digitalisierung mit Aufgabenzettel von Haustür zu Haustür gegangen sind, in der Zeit, wo man raus durfte.
Ich hatte ja auch Kollegen, es gab auch Familien, selbst in Rostock, die keinen vernünftigen Internetanschluss hatten. Die hatten nur ein Handy. Und die mit Aufgaben zu versorgen, da ist auch eine, ich weiß, meiner Kollegin, gerade die Familien, die eher sozial schwach sind, dass sie dann die abgeklappert hat und hat die Aufgaben verteilt.
So ist es. Und das ist, und dann am Tag, ich sag mal, ein Versuch eines Distanzunterrichtes, den man dann abends auch noch weitergeführt hat. Und nebenbei haben diese Menschen in der Regel ja auch eine Familie und haben natürlich auch die gleichen Ängste und Nöte, die wir in der normalen Zeit ja auch hatten. Das haben ja auch immer viele vergessen, dass das dann so ist. Man hat erwartet, dass man funktioniert, aber vergisst dabei auch die ganzen Rahmenbedingungen. Und das war eine extreme Herausforderung. Also ich glaube, die schwierigste Woche, die ich in der Zeit erlebt habe, das war eine Woche, wo ich ungefähr 70 Stunden rein fürs Ehrenamt unterwegs war. wo es ganz viele Absprachen gab. Da ging es um die Maskenpflicht an Schulen. Also das werde ich nie vergessen. Auch die Testung war so eine ähnliche Geschichte. Und ich war immer sehr offen und sehr kommunikativ, habe immer überall meine ganzen Kontaktdaten gehabt. Aber in der Corona-Phase habe ich auch gemerkt, was die jetzige digitale Welt und die Schnelllebigkeit dieser Welt dann auch ermöglicht, dass man es also mit, auch mit vielen Leuten zu tun hat, die eben nicht den offenen Austausch wollen, sondern die einfach nur ihre Meinung in einer sehr fordernden und sehr wenig empathischen Art anderen rübertragen. Also das ist, war schon manchmal relativ schwierig.
Ja, obwohl da muss ich jetzt mal sagen, ein Bundespolitiker in führender Stellung, wir haben ja hier, das ist ja ein offenes Geheimnis, weißt du ja, im August mit einer eigenen Testreihe angefangen, der dann sehr, sehr kritisch gesagt hat, und ich mache jetzt den Akzent nicht nach, dass das Quatsch ist. Und als man dann bundespolitisch auf einmal entdeckt hat, ist mit dem Testen wäre doch eine gute Sache, auf einmal das gefeiert hat. Also da haben sich Meinungen auch geändert. Also da muss die Politik eben auch wirklich konstant auch sein. Das kann man sie nicht ganz aus dem Schussfeld nehmen. Aber da hast du recht, die neuen, also diese Medien, dass man selbst dort als Politikerin und Politiker auch vorangeht und sehr sorgsam damit umgeht. Es hat zumindest bei mir jetzt zu Irritationen geführt.
Also das meine ich auch. Ich meine eigentlich eher, dass ich, ich sage mal, abends um 22 Uhr einen Anruf gekriegt habe, ich bin schuld, dass alle Kinder sterben, weil es Maskenpflicht gibt. Ja. Und am nächsten Tag habe ich einen Anruf bekommen, ich bin schuld, dass alle Kinder sterben, weil es die Maskenpflicht nicht gibt und so weiter und so fort.
Absolut.
Und das sind so die Sachen, womit man erstmal umgehen musste, weil ich habe damals immer gesagt, egal wo die Eltern stehen, und die Eltern stehen immer im Durchschnitt der Gesellschaft, das heißt, alle Meinungen, die in einer Gesellschaft sind, werden auch von Eltern vertreten.
Absolut.
Aber eins eint die Eltern. Und das ist das, was ganz, ganz wichtig ist und was man auch nur versteht, wenn man Eltern ist. Das ist die Liebe zu den Kindern. Und auch die Sorge zu den Kindern und auch die Sorge um die Zukunft. Und das ist das kleinste, der kleinste gemeinsame Nenner, den alle Eltern ein. Und das muss man auch respektieren.
Das habt ihr gut gemacht. Da warst du präsent, oft gefragt. Ihr habt ja auch Konzepte entwickelt, sie mitgetragen und sicherlich dann auch zum Befriedung und auch zur Kommunikation, also zur Befriedung der Situation und auch zur guten Kommunikation beigetragen. Du wirst jetzt ja dieses Amt abgeben. Aber nichtdestotrotz, also Landeselternratsvorsitzender, weil deine Tochter macht jetzt Abitur, das darf ich sagen, damit erlischt denn sozusagen auch diese Tätigkeit. Du wirst das Amt jemand anderen übergeben. Du hast es mir jemals erklärt, das habe ich richtig erklärt.
Also ja, wenn, ja, ja, das ist richtig.
Und welche Vision von Schule hast du denn vielleicht auch schon, oder Schule der Zukunft für deine Enkelkinder?
Ach Gerd, also ich würde mich freuen, wenn Schule wieder ein Ort des reinen Lernens werden würde mit Wissensvermittlung, die es den Kindern ermöglicht, nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten die Ausbildung zu genießen, die für sie richtig ist. Das ist eigentlich wenig gesagt, aber meint ganz, ganz viel. Man muss dazu sagen, dass es völlig egal ist, wer im Bildungsministerium sitzt und wer dort politisch den Hut auf hat. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Was darf Bildung kosten? Was ist uns Bildung wert? Was ist die Zukunft unserer Kinder wert? Und das habe ich festgestellt in der Zeit, wo ich das gemacht habe, dass es eben immer wieder an den fehlenden Ressourcen und an der fehlenden Weitsicht scheitert, dass wir eine vernünftige Lösung für Bildung hinbekommen. Weil wir haben tatsächlich in diesem Land kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wissen, wo die Probleme sind, wir kennen auch die Therapie, bloß keiner macht es. Das ist auch immer auch leicht gesagt, aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Und wenn wir nicht anfangen, gerade was Schule betrifft, radikal Änderungen durchzuführen im Sinne der Kinder und, das hören auch einige nicht so gerne, der Lehrer, weil das sind ja die, die jeden Tag arbeiten müssen und auch gucken müssen, dass das klappt, wird es so sein, wie Thomas de Maizière gesagt hat, dass wir eben ein nicht reformierbares und reformierwilliges System haben und deswegen vor dessen Trümmern stehen. Das hat er gesagt, als er die Studie der Telekom-Stiftung vorgestellt hat, vor 2 Jahren. Dem kann ich eigentlich in der jetzigen Situation nur beipflichten.
Ja, gucken wir positiv nach vorne. Und manche Reformen dauern länger. Ich sage das gerne, wird auch nicht so gerne gehört, aber als Historiker, die preußischen Reformen im Schulsystem, die haben eben 40 bis 50 Jahre gedauert, bis sie Wirkung gezeigt haben, bis dann sozusagen Nobelpreisträger und so weiter aus diesem System hervorgegangen sind. aber man muss da einen langen Atem haben. Politik greift eben manchmal sehr kurz und das ist eben auch das Problem, weil man eben, du hast es selber gesagt, manchmal nur die Brände löschen muss, die gerade sind und ja, im Moment ist und weniger in der Vision.
Also man muss das genauso sehen, man muss es sehr langfristig sehen, man bräuchte eigentlich einen gesellschaftlichen Schulfrieden von mindestens 20 Jahren, wo man sich ein Ziel setzt, was man erreicht, was natürlich politisch begleitet werden darf, was natürlich auch evaluiert werden muss in regelmäßigen Abständen. Aber dieses Ziel muss fest sein und dieses Ziel muss fix sein. Es muss aus der Parteipolitik raus, auch aus den Legislaturzeiten, die, egal wie lang sie sind, immer wieder dazu führen, dass wir neue Prioritätensetzungen durch die Menschen haben, die dann eben in der Entscheidungsgewalt sind. Das hilft uns alles nicht weiter, aber das wissen wir ja auch, dass es so ist. Man muss es nur mal anfangen. Und es gibt so einen schönen chinesischen Spruch, den ich da immer wieder zitiere, vor allen Leuten, wo ich bin. Und ein chinesischer Spruch sagt, selbst die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
So, und den machen wir jetzt. Lieber Kai, vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute genommen hast. Ich wünsche alles Gute. Für den Landesseniorensprecher ist es noch zu früh. Aber dir wird sicherlich in der Zwischenzeit bald einfallen, was du machen kannst.
Naja, ich weiß ja, dass ich deine Stimme dann schon mal habe für den Landesseniorensprecher. Das freut mich. Vielen Dank
dafür. So machen wir das. Vielen Dank.
Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostsee-Zeitung und Hemsö.